Ich lade euch ein, ganz am Anfang mit mir zu beten. Und zwar machen wir es so: Ich bete vor und lasse ein bisschen Zeit. Und ihr überlegt noch, ob ihr das auch könnt verantworten könnt, das zu beten. Und dann betet ihr es leise nachher oder lasst es sein. Heiliger Vater im Himmel, danke für deine Anwesenheit. Ich bitte dich, dass du heute Morgen an mir wirkst. Ich will dir mein Herz auftun und dich daran werken lassen. Mach mit mir, Vater im Himmel, was gäng du für richtig empfingst. Rühr mich an durch die Heilige Geist. Ich bin parat. Im Namen von Jesus, dem Auferstandenen. Amen. Es wäre noch interessant zu wissen, wie viel das jetzt das gewagt. Wenn man es ehrlich meint, ist es ein sehr risikobehaftetes Gebet. Nicht wegen Knöschel, wegen Gott. Da geht es ins Lebige. Ich würde gerne am Anfang ein bisschen rekapitulieren, was wir in der letzten gerade hatten. Wir waren jetzt schon ein paar Mal da zusammen, auch einige von euch. Vor einer Woche haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie Jesus zu Jerusalem einzieht, als der neue König, der Grosskönig vom neuen Reich von Gott. Nicht als das gefeiert, aber als das ist er gekommen. Er ist gekreuzigt worden. Da haben wir uns erst noch Gedanken darüber gemacht. Er hat das Holz geheicht. In die Trennung von Gott. Komplett alleine gelassen. Verflucht. Alle Last von der Welt auf sich. Ein schwerer und harter Moment. Aber einer, der zu Gottes Plan gehört. Und wir haben uns am Freitag überlegt, was sind so die letzten Aussagen waren, die Jesus gemacht hat. Vom Kreuz obachen. Und da gibt es viele Sachen, die wir noch davon lernen können, die wir daraus noch profitieren können, die wir uns herausfordern können. Ich sage, das ist jetzt vielleicht mehr hilfreich für die, die es schon gehört haben. Sonst fragt mich den, wenn es noch interessiert oder es noch nicht gehört. Vergebe Jesus. Auf dem Weg zu unserer Rettung ist das Erkennen von unseren Fehlern, von unserem Trennsein von Gott ein extrem wesentlicher Punkt. Dienet einander, bedingungslos. Jesus war getrennt von Gott an unserer Stelle. Die Trennung von Gott, von seinem Vater, hat ihm eine Sehnsucht, einen Durst ausgelöst nach ihm. Jesus ist freiwillig gestorben. Er hat es wollen. Und durch seinen Tod am Kreuz sind wir gerecht vor dem Vater im Himmel, vor dem ewigen, allmächtigen Gott. Das ist auch der wesentliche Punkt von Karfreitag. Wir sind gerecht, indem wir das Kreuz, den Tod am Kreuz von Jesus Christus annehmen. Indem wir daran glauben und das Geschenk von ihm für uns annehmen. Dann stehen wir super vor unserem Gott. Wo er ist gestorben am Kreuz, ist der Vorhang verschrissen zum Heiligen, zum Heiligtum im Tempel. Dort hat höchstens der Hohepriester auch nach nur gewissen Regeln dürfen. Dort war einfach Gott drinnen, der hat dort gewohnt. Und da hat man nicht einfach drin dürfen. Und das ist so ein massives Zeichen, das zu Karfreitag gehört. Der Vorhang, das war ein dicker Vorhang, ist einfach von oben bis unten verschrissen, wo Jesus ist gestorben. Und das ist natürlich symbolisch, bedeutet das, der Zugang zu unserem Vater im Himmel ist offen. Durch Jesus Christus. Wir kommen auf einmal um einen Ort her, wo man vorher nie hätte her dürfen. Das ist unmöglich. in unserer sündigen Natur. Jetzt ist es möglich. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Und heute möchte ich gerne als Ausgangslage ein Rätsel nehmen, das ich mir selber angestellt habe. Es ist mir eine Art auch ein bisschen peinlich, das zuzugeben. Aber ich habe mich dann hier ein bisschen fragen, warum denn überhaupt Ostern? Mir ist so klar, das ist nötig. Und ich zweifle nicht daran, er ist auferstanden. Aber ich habe mich einfach fragen, was denn überhaupt der Sinn noch ist. Warum braucht es denn Ostern? Wir sind ja super vor dem Herrn. Tod hat eigentlich über uns keine Gewalt mehr, in dem Sinn, dass er uns noch etwas haben kann. Warum braucht es denn Ostern? Warum ist das auch so viel wichtig? Es ist schön, wenn er lebt, aber was ist denn genau da dahinter? Das, eben, auf einem Weg ist es ein bisschen peinlich, wenn man die Frage stellt. Auf der anderen Seite hat es mir gleich ein bisschen Menge Stunden zu Hirn gegeben. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein bisschen näher dran und habe heute einfach ein paar Antworten aus meiner Sicht darauf geben, was ja heute hervorragend passt natürlich, weil es geht ja um Ostern. Ich lese nicht die typischen Osterbibelstellen aus den Evangelien, sondern gerne, weil es mir eben auch um die Verstehung geht, im Speziellen, was dort der wesentliche Punkt dran ist. Das ist ja nicht ganz logisch, wenn man es da überlegt. Ich möchte gerne von Paulus Abhandlung über die Verstehung lesen. Das ist für euch ein bisschen, also liegt zurück, wenn ihr noch vorne liegt. Ich lese aus 1. Korinther 15, ab Vers 1, fast das ganze Kapitel, bis 28. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Aposteln, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er ja das gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nicht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als Nächsten werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Also, warum denn Ostern? Der erste Punkt ist von mir aus gesehen, dass sich Jesus als der echte Messias bestätigt hat durch seine Auferstehung. Es sind sehr viele Sachen sind vorausgesehen über einen Messias. Messias bedeutet so viel wie der Gesalbte, ist häufig für Hohepriester gebraucht worden, für Könige, manchmal für Propheten, das sieht man ja von Jesus so, König, Priester und Prophet. Er ist der Gesalbte, der Messias. Im Latinisch angelehnt bedeutet das Christus. Und ich habe es noch witzig gefunden, habe ich das gestern Abend herausgefunden, das habe ich so nicht mehr gewusst oder noch gar nicht gewusst. Wenn wir sagen Jesus Christus, dann ist das eigentlich schon ein, dann bezeugen wir damit, dass Jesus Christus ist. Das kommt von Jesus ist der Christus. Und das meint, Jesus ist der Messias, der vorausgesehen wurde im Alten Testament. Also Jesus Christus ist eigentlich schon das Glaubensbekenntnis. Also, über den Messias ist sehr viel schon gesehen worden im Alten Testament. Durch Propheten, da gibt es weit über 100 Prophezeiungen, die so auf den Messias hergehen. Häufig sind so die gleichen Sachen, die gesehen werden von verschiedenen Leuten, in verschiedenen Epochen, zu verschiedenen Publikum. Da war zum Beispiel, dass der Messias ein Nachkommen von Abraham wird sein. Oder ein Nachkommen von David. Das ist ja dann auch nicht mehr so schwierig. Das Blut, dass er Blut wird vergießen, der Messias. Es steht, dass er am Baum wird hängen. Und das kommt eben von dort her, dass was am Holz hängt, ist verflucht. Dass er Gottes Sohn wird sein. Dass Gott direkt zum Messias wird reden. Dass er von der Menschenmenge verspottet wird werden. Dass seine Kleider verlost werden. Dass er Gott sein Geist wird anbefehlen, dass er keine gebrochenen Knochen werde haben. Das ist ja auch etwas ganz Interessantes, finde ich sehr spannend, wenn man das im Johannes, ist es, glaube ich, nachliest, wie das ist gegangen, der Kreuzigung. Haben eben die Juden nicht gerne gehabt, wenn noch Leute am Holz hängen. Das war nicht gut für ihre Festlichkeiten. Da haben sie gefragt, ob man nicht könnte Knochen brechen könnte, also einfach die Schenkel verschlagen. Das war schon etwas ganz Grausiges, aber eigentlich eine Lösung für die Kreuzung. Weil dann sind sie eingesackt, haben sich nicht mehr stemmen und schnaufen und sind dann erstickt. Und dann hat man so nachher vom Kreuz und verräumen. Und das sind sie auch gebeten, ob sie das dürften machen, eben, weil es kommt ja das Fest und dann will man dann nicht mehr, dass da noch der Fluch ist, weil Leute noch am Holz hängen. Und dann ist das genehmigt worden. Und dann haben sie dann gemerkt, dass Jesus ja schon gestorben ist. Er hat vorher seinen Geist seinem Vater anbefohlen. Und wegen dem sind ihm keine Knochen gebrochen worden. Das ist genial. Also ist natürlich auch grusig, aber es geht wunderbar auch wieder auf. Die Prophezeiungen, die sind bis ins Letzte eingehalten durch Jesus. Er werde ohne Grund gehasst. Er werde gar keinen Fehler haben. Er werde von seinen eigenen Freunden verraten. Der leidende Messias werde durstig gewesen. Er sei ein Wundertäter. Er werde angespäut, geschlagen. Und noch ganz viel mehr. Und Jesus hat alles, was gesehen wird über den Messias, perfekt eingehalten. Das wäre ja wirklich extrem schwierig bis sehr unmöglich, wenn man das einfach so aus sich raus will. Die Sachen, die sind alle schon gestanden in der Heiligen Schrift, im Alten Testament. Man hat das gewusst von den Propheten, die Studierten, die das genau gewusst. Und Jesus war ein Mensch, der das alles perfekt hat erfüllt. Es hat natürlich schon zu dieser Zeit, schon vor Jesus und nach Jesus, hat es möchte gerne Messias gegeben. Vielleicht gibt es das heute auch noch, das können wir mal diskutieren, was das genau heisst. Aber es hat Leute gegeben, die Leute, andere können um sich scharen, die gute können reden, die irgendwie berühmt sind worden, wo man hinten nachher ist, wo man vielleicht das Leben für sie hat gegeben, die wirklich so wie als Messias gehandelt worden sind und sie sich auch das, als das bezeichnet. Und die Leute, die genauso wie Jesus, das hat Jesus so gemacht, ganz grosse Sachen von sich behauptet. Jesus war demütig und bescheiden gewesen, ja, gewissermaßen, aber er hat auch kein Hehl daraus gemacht, zu sagen, er sei der gute Hirte, er sei der Sohn von Gott, er sei der versprochene Messias, das alles zu seiner Zeit, aber er hat ganz grosse Sachen behauptet von sich. Er hat zum Beispiel auch gesehen, er könne Sünden vergeben. Dann in einem Pharisäer sieht er, spinnt ihm, oder? Das kann ja nur Gott. Und er sieht dann natürlich, ich bin ja Gott. Andere auch grosse Sachen behauptet, und zum Teil hat man es auch gelobt, zum Teil haben sie vielleicht auch gewisse Sachen erfüllt, sie sind vielleicht aus Bethlehem gekommen oder was auch immer. Aber die Messiasse, die häufig eben ein Problem gehabt. Die sind irgendwann gestorben. Und da hat man ja gewusst, ich komme dann dazu, oder ich könnte es jetzt sagen, Psalm 16,10, meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinem treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Oder der Jesaja sieht, 53, Vers 10. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Das hat man ja auch gewusst, dass das ein Messias gilt. Also ist man zu diesen Gräbern, von denen möchte gerne Messiasse, und ist gewartet, weil die werden ja vom Grab verschont. Da hat man gewartet, dass sie wieder rauskommen. Dann ist das vielleicht eine Woche gegangen, ist man vielleicht ein bisschen nervös geworden. Die wollte schon wieder gehen, weil sie schon die Hoffnungen verloren. Die wollte vielleicht länger ausgeharrt, einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Und die sind einfach tot geblieben und tot gewesen. Nicht auferstanden, nicht hochgekommen. Und dann irgendwann haben dann alle gemerkt, dass sie möchten gerne Messias gewesen. Nicht wirkliche. Das waren sie gar nicht gewesen, was sie versprochen. Nicht Messias. Jesus hat sogar von sich selber behauptet, dass er auferstehen werde. In Matthäus 20, 17 bis 19 heisst es, und das ist auch ganz interessant, das seht ihr ja vor seiner Leidensgeschichte zu seinen Leuten, müsst ihr es mal so überlegen, und die das nicht böcken, das ist für uns heute, ist das so dermaßen klar, wie er redet. Sie haben nichts gemerkt. Aber ich will nicht sagen, ich wäre nicht so gewesen, denn das hat man ja noch nie gekannt. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Das hat er seinen Freunden gesehen, vorher. Sie waren auch ganz überrascht, was alles passiert. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Das hat Jesus gesehen, zu seinen Kollegen kurz vorher. Das ist ja eine Woche vorher, nicht einmal ist das gewesen, als er das ihnen erzählt hat. Also von sich selber behauptet, ich bleibe nicht tot. Ich werde tot sein, aber ich bleibe es nicht. Und da ist Jesus definitiv der Einzige, wo das hat geschafft, auch die Prophetie, die er sich selber gegeben hat, einzuhalten. Er hat sich bestätigt als der Echt unter diesen Messias oder unter denen, die behauptet sie sei es. Er ist nicht wirklich. Jesus Christus. Jesus ist der Messias. Der zweite wesentliche Punkt, den ich sehe, im Sinn der Ostern, Jesus hat den Tod besiegt. Wäre er nicht auferstanden, kann man schon sagen, Gerechtigkeit ist erledigt, Karfreitag. Aber wir hätten ja keinen Fürsprecher. Er hat uns nicht der Heilige Geist seinen Beistand, unseren Beistand können übergeben oder schicken. Und die Gemeinde, die Kirche, hat gar kein Haupt. Es hat ja völlig nicht zum Plan, zum gesamten Plan von Gott gepasst, wenn Jesus einfach tot geblieben wäre. Jesus funktioniert lebendig, er ist lebendig und er bleibt lebendig. Im 1. Korinther 15, 53 bis 58 steht, denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Der Tod, die Sünde, ist ein gewaltiger Gegner, das ist keine Frage. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und es ist ja bis an Jesus her auch niemand darüber weggekommen. Wenn der Tod hat zugeschlagen hat, dann war es fertig gewesen. Dann ist eben tot, still. Dann ist einfach Ende der Aussage. Aber Jesus hat das geändert. Er hat den Tod überwunden, den Tod besiegt und hat durch das jetzt die Macht in alle Ewigkeit, andere auch zum Leben zu retten. Gott hat die Macht. Er hat überhaupt kein Problem mit dem Tod. Die Sachen sind geklärt. Und die Kraft von Jesus Christus ist auf unserer Seite. Der steht bei uns. Der lebt in uns. Der Tod, die gewaltigste Antikraft, hat besiegt. Jesus ist in jeder Hinsicht Nummer 1. Er ist Gott. Kolosser 1, 15 bis 20. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem der ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Da geht es um so gewaltige Sachen, ihr hört sie aus diesen Texten. Es ist halt gut, wie es die Bibel formuliert. Da merkt man die Wucht, die dahinter steht. Es gibt gar nichts Größeres. Und Christus steht über allem. Jesus hat den Sieg über allem. Durch ihn ist alles und in ihm hat alles sein Ziel. Und so aus diesem Blickwinkel denke ich, merken wir schon die Krassheit von diesen zwei Tagen, die wir hier am Feiern sind. Karfreitag und Ostern, das ist gewaltig, was da passiert. Ich würde sagen, es sind die gewaltigsten Tage. Natürlich ist Weihnachten auch wichtig, das gehört ja zum Plan, dass das in Erfüllung gehen kann. Aber hier passiert es. Gott stirbt für dich. Gott stirbt für mich. An unserer Stelle wird er tot. Das ist seine Liebe. Seine unvergleichliche Liebe. Bedingungslos. Karfreitag. Jetzt Ostern. Gott überwindet den Tod. Er überwindet sein Todsein und besiegt die gewaltige Macht vom Tod. Er hat keine Chance mehr gegen ihn. Er ist nicht mehr tot, er ist lebendig und wird vergänglich lebendig sein. Das ist seine Kraft. Unvergleichliche, nicht übertreffbare Kraft. Und ich behaupte das jetzt so, dass es eigentlich keine Rolle spielt oder mir eigentlich kann gleich sein, wenn ich das sage, in was für einer Lage du bist. Das kann ganz eine verzwickte, blöde Lage sein, wo ich Knöschel mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie eklig das kann sein. Das wird sicher so ein Beispiel geben. Und es kann sein, dass du im Moment gut drin bist, dass es dir gut geht, dass du erfüllt bist, dass du fröhlich bist. Aber ich behaupte es, wenn wir uns bewusst werden, um was es da geht, Karfreitag, er stirbt für dich. Ostern, er überwindet den Tod. Und wir uns in Erinnerung rufen, dass der Jesus die Nummer ist, der Messias, Jesus Christus in uns wohnen will. Mit uns unterwegs ist im Alltag, unabhängig davon, wie es uns geht und wo wir drin sind, dann wird es dein Leben, wenn du das annimmst und glaubst, vergänglich verändern. Das ist für immer und ewig, wird es dich verändern. Das ist so zentral und wichtig und gewichtig. Da spielt es wirklich keine Rolle, wie schlecht und gut es dir geht. Es spielt nur eine Rolle, ob du es annimmst oder nicht. Und es ist so, leider eine Tatsache, wenn du es nicht annimmst oder nur so zum Teil annimmst, nicht so gewisse Sachen und die anderen, das ist einfach halt nicht so, dann wird es dich auch für immer und ewig prägen. Aber in eine andere Richtung. Ich würde gerne hören mit einem Gebet, das eigentlich der Paulus den Epheser geschrieben hat, wird das für uns beten. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Amen.